Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Herr Mertesacker, Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde ins Viertelfinale. Was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und so anfällig gemacht?
Ist mir völlig wurscht. Wir sind jetzt in den letzten acht und das zählt.
Aber das kann ja nicht das Niveau sein, was Sie sich vorher ausgerechnet haben, wenn man jetzt ins Viertelfinale einzieht. Dass man sich noch steigern muss, denke ich, dürfte auch Ihnen klar sein.
Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt so kurz nach dem Spiel? Ich kann ich nicht verstehen.
Ja, was will er wohl, der Boris Büchler vom ZDF, von Per Mertesacker? Ein journalistisches Highlight, sagen die einen, unnötige Hartnäckigkeit. Die anderen, wie sieht's der ZDF-Sportchef gleich live von ihm mehr, direkt aus Brasilien. Außerdem direkt live zugeschaltet aus Hamburg, Daniel Buß. Dort ist gerade die Jahrestagung der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche zu Ende gegangen. Und das wie immer im Radio 1 Medienmagazin.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Für den fast unwahrscheinlichen Fall, dass Sie nicht, wenn Sie live dabei waren, die YouTube-Raubkopien sich angesehen haben oder direkt in der ZDF-Mediathek sich das nochmal angeguckt haben, was da zwischen Mertesacker und Büchler ablief. Hier nochmal einen kurzen Ausschnitt.
Ich gratuliere erstmal und wollte dann fragen, warum es in der Defensive und beim Umschaltspiel nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nur so.
Glauben Sie es... Und in den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Die haben das hier uns richtig schwer gemacht über 120 Minuten. Und wir haben gekämpft bis zum Ende und haben dann überzeugt. Besonders dann in der Verlängerung. Das war ein Auf und Ab. Wir waren mutig, haben natürlich viel zugelassen. Aber trotzdem muss man lange Zeit die Null halten. Das haben wir geschafft. Und darüber hinaus haben wir, wie gesagt, zum Ende hin dann auch verdient gewonnen. Alles andere, ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Absoluter Kraftakt, eine Energieleistung. Glauben Sie, dass jetzt irgendwann nochmal dieser Wow-Effekt kommt, so wie bei der WM 2010 zum Beispiel, dass es auch spielerisch besser läuft?
Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also ich verstehe die ganze Frage rein. Wir sind weitergekommen, wir sind super happy, haben heute alles gegeben und bereiten uns jetzt auf Frankreich vor.
Dazu alles gut.
Danke.
Na, das war doch mal ein Interview, das gelebt hat, Oliver, oder? Also die Qualitätsfrage, ja, zumindest nach der ersten Halbzeit, darf man ja wohl stellen.
Ja, aber man muss auch sich ein bisschen in den Spieler reindenken. Wenn du mal 120 Minuten gegangen bist bei so einer Weltmeisterschaft, wo du ja permanent auch das Aus vor Augen hast. Und wir wissen alle, dass diese Mannschaft ein großes Ziel vor Augen hat. Und man muss auch sagen, wie sie sich körperlich reingehauen haben. Das gehört alles schon irgendwo dazu.
Muss man das wirklich sich hineinversetzen in den Sportler? Ich begrüße in Rio de Janeiro vom ZDF und ARD Fußballzentrum, in dem Fall den ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz. Ein kräftiges Hallo.
Ja, ich grüße Sie, guten Tag.
Ja, müssen sich Journalisten hineinversetzen in Sportler, die sich freiwillig den Kameras stellen und vielleicht auch Medientraining absolviert haben?
Ja, das ist immer eine spannende Angelegenheit, die Konfrontation oder die Diskussion oder das Gespräch zwischen einem Journalisten und einem Fußballspieler in diesem Fall. Das ist ja in der Vergangenheit oft sehr, sehr glatt und sehr harmlos abgegangen. Der Spieler hatte dann irgendwelche fest einstudierten sozusagen Rede- und Sprachwendungen und der Journalist hat dann manchmal auch vielleicht gezögert mit der einen oder anderen Frage. Hier war es ein offenes, ehrliches und direktes Gespräch. Boris Büchler hat korrekt und sauber gefragt. Er hat in der kurzen Zeit, die ihm verblieb, nämlich nur in einer Zeit von 1,30, komprimiert die Fragen gestellt, die sich, glaube ich, jeder Fußballfan in Deutschland gestellt hat. Und Per Mertesacker hat sehr emotional reagiert, sicherlich noch unter den Auswirkungen und Einwirkungen dieses Spiels. Ich fand das vollkommen in Ordnung von beiden Seiten und ich habe schon in den ersten Stellungnahmen dann gesagt, man sollte auch nicht zu viel hineininterpretieren. Heute redet keiner mehr darüber, heute wird nur noch geredet über das darauf folgende Spiel der Deutschen gegen Frankreich und das ist auch gut so. Das war mal ein munteres Gespräch, das hat für Gesprächsstoff gesorgt in der Öffentlichkeit und gut aber auch damit.
Ja, aber gestatten Sie, dass wir in dieser Sendung doch nochmal darauf zurückkommen, weil Sie sind ja gerade nicht verwöhnt mit Lob, wenn es um kritisches Nachfragen geht, sondern eher im Gegenteil. Man unterstellt Ihnen oder auch belegt es Ihnen, ob das die Printkollegen sind oder auch Hörfunk- und Fernsehkollegen. Also das Stichwort Hofberichterstattung ist Ihnen jetzt wahrscheinlich doch öfter mal begegnet, oder?
Ja, natürlich ist mir das begegnet, aber auch da kann ich nur einfach mal um mehr Sachlichkeit und auch in gewisser Weise Kollegialität bitten. Schauen Sie mal, Katrin Müller-Hohenstein ist als unsere Moderatorin im Deutschen Quartier angegangen worden. Ihr wurden seichte Interviews nachgesagt, eine gewisse Distanzlosigkeit. Wissen Sie, als Belege wurden bisher eigentlich nur zwei Fälle herangeführt. Einerseits ein Gespräch mit Lukas Podolski vor Beginn der WM, als sie in einer lockeren Atmosphäre ihre Füße wagte, in einen Pool zu stecken. Über die Inhalte dieses Gesprächs ist gar nicht geredet worden. Und das zweite war ein Gespräch mit dem Bundesco-Trainer Hansi Flick, als sie in ihrer Fragestellung dann eben oder mit ihrer Fragestellung erfahren konnte, welche musikalischen Vorlieben die Trainer haben. Das ist dann von Hansi Flick erzählt worden. Diese Nachricht übrigens, wenn man sie als Nachricht bezeichnen will, ist von vielen, vielen, vielen Zeitungen in Deutschland abgedruckt worden. Also so falsch kann ja dann die Fragestellung auch nicht gewesen sein. Und wissen Sie was? Katrin Müller-Hohenstein hat bisher etwa 100 Aufsager, Interviews, Schalten in alle möglichen Nachrichtenformate des ZDF gegeben. Und ich bitte dann, wenn man über sie sozusagen richtet, einfach mal die Gesamtleistung und die Gesamthervorbringung zu beachten und nicht das alles zu reduzieren auf zwei Gelegenheiten oder auf zwei Situationen. Das wird ihr und das wird auch dem Journalismus insgesamt nicht gerecht.
Sie müssen sich auch Kritik gefallen lassen. Sie haben dem Tagesspiegel ein Interview gegeben, wo Sie gesagt haben, also es sitzen ja auch viele Familien vor dem Bildschirm. Dazu kommt ein hoher Frauenanteil. Die Fragen dürften deshalb nicht immer nur rein sportlicher, sondern auch mal atmosphärischer Natur sein. Sind Frauen nicht in der Lage, sportliche Fragen zu verstehen?
Doch, sie sind in der Lage, auch sportliche Fragen zu verstehen, aber sie erwarten auch bei einer solchen Weltmeisterschaft mit den vielen, vielen oder mit den großen Programmen und Sendeflächen, die wir haben, sie erwarten noch etwas anderes. Übrigens auch die Männer. Ich fand dazu übrigens ganz interessant ein Interview von Carmen Thomas, der ehemaligen Sportstudio-Moderatorin in der Taz in den vergangenen Tagen, wo das Ganze auch ein bisschen relativiert wird. Wissen Sie, wenn der Kollege Gerhard Delling den Bundesco-Trainer Hansi Flick gefragt hätte oder ihm gesagt hätte, Sie sehen immer gut aus, Herr Flick, wo haben Sie denn Ihre Bräune her? Da wäre doch ein Shitstorm über Gerhard Delling hereingebrochen. Ein Mann kann so etwas schlecht fragen. Eine Frau darf das aber. Eine Frau kann anders fragen als ein Mann. Und das macht Katrin Müller-Hohenstein. Und gleichzeitig vernachlässigt sie aber nicht die Fachfragen. Egal mit welchem Spieler, egal mit einem Funktionär wie Oliver Bierhoff oder wem auch immer. Man möge mir dann oder auch ihr dann vor allen Dingen fachlich einfach mal die Belege bringen, wo sie irgendetwas versäumt hat, wo sie nicht kritisch genug gefragt hat oder wo sie Themen ausgelassen hat. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Sie hat aber gleichzeitig auch die Aufgabe, Stimmung und Atmosphäre zu transportieren. Und ich finde, das gelingt ihr sehr, sehr gut.
Weil Sie Gerhard Delling von der ARD schon erwähnten, wie klappt es denn mit der Zusammenarbeit? Zum ersten Mal sind Sie ja auch in einem einzigen Set zusammen und haben da nicht jetzt die Konkurrenz nochmal gesucht. Wer hat das bessere, schönere Rio-Bild?
Nein, also die Zusammenarbeit klappt ganz hervorragend. Anders kann man das nicht beschreiben zwischen ARD und ZDF auf allen Ebenen. Ich meine, dass wir in den Bereichen Produktion und Technik schon immer bei allen Großveranstaltungen, ob bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, einer Europameisterschaft oder auch bei Olympischen Spielen zusammenarbeiten und gut zusammenarbeiten, das gehört ja schon zur Tradition. Hier sind wir auch redaktionell sehr eng miteinander verknüpft, aber das klappt wirklich ganz, ganz toll. Zum Teil schaut man sich gemeinsam die Spiele an, egal, ob das jetzt auf der Terrasse ist, also an der Copacabana, wo wir unser Studio aufgebaut haben, ob das hier in diesem internationalen Medienzentrum ist, wo wir gemeinsam Büros haben, unsere Technikräume haben. Nein, also anders kann man es nicht beschreiben. Das ist eine sehr harmonische, sehr kooperative und sehr verständnisvolle Zusammenarbeit, die wir pflegen.
Damit das nicht ganz so harmonisch ist, hat der Stern ja jetzt einen Auftrag gegeben, mal zu erforschen, wer besser ankommt, das ARD-Team Obtenhövel, Scholl oder dann doch Kahn und Welke, und hat dann doch einen leichten Vorsprung ausgemacht für die ARD. Wurmt Sie das?
Ach, wissen Sie, das nehme ich zur Kenntnis. Es gibt auch so viele Stimmen, die das Duo des ZDF etwas vorne
geht. Ja, aber das ist ja Forsa gewesen, repräsentativ, 1003 Befragte.
Ja. Warten wir es mal ab, was am Ende dieser WM stehen wird. Die Kollegen der ARD machen einen prima Job und ich finde auch unser Duo, Oliver Welke und Oliver Kahn, ist hervorragend im Zusammenspiel und in der Präsentation unserer Sendung. Ob jetzt der eine vorne liegt oder der andere, das ist nicht von so großer Bedeutung. Wichtig ist die Qualität, die jeder Einzelne anbieten kann.
Wofür Sie ja im Prinzip nicht können, aber dennoch ja herhalten müssen, ist das Weltbild, was produziert wird. Wie sind Sie diesmal damit zufrieden? Ich so finde das so ein bisschen nüchtern, aber vielleicht ist das ja genau das, was gewollt wird, neutral.
Ja, Ihren Eindruck kann ich nicht ganz teilen. Also ich finde die Qualität der Bilder, die von dem Host-Broadcaster HBS, also der Anstalt, die das internationale Bild, das Weltbild produziert, die Bilder, die dort von ihm angeboten sind, finde ich herausragend. Ich finde, herausragende Zeitlupenstudien werden uns angeboten.
Das stimmt,
und und aber auch die Mischung mit Zuschauern, mit Emotionen, das ist mir gestern fast ein Tick zu viel gewesen. Gerade in der Endphase eines Spiels wäre ich dann doch lieber direkt beim Spiel und bei der Entwicklung des Spiels gewesen und hätte mir vielleicht die eine oder andere atmosphärische, emotionale Einstellung weniger gewünscht. Aber ansonsten finde ich, dass die Kollegen und Kolleginnen hier einen herausragenden Job machen. Also wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir hier geliefert bekommen.
Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten, außer jetzt mal das Endspiel, das ist ja klar?
Naja, ich freue mich natürlich, dass die deutsche Mannschaft weiter im Wettbewerb ist. Das ist sicherlich auch für uns übertragende Fernsehsender ganz wichtig, denn egal wie das Spiel am Dienstag ausgehen wird gegen Brasilien, die deutsche Mannschaft wird ja auf jeden Fall entweder am Samstag oder am Sonntag nochmal spielen. Das heißt, auch die Wahrnehmung dieser WM in der deutschen Öffentlichkeit wird weiterhin sehr, sehr hoch gehalten. Ich glaube, es wäre vielleicht ein bisschen zurückgegangen, wenn die deutsche Mannschaft gestern ausgeschieden wäre, aber mit dem Verbleib der deutschen Mannschaft bleibt diese Spannung und diese Dramaturgie erhalten und darüber freue ich mich sehr.
Und darüber freut sich Dieter Gruschwitz, live in Rio jetzt zugeschaltet gewesen. Er ist ZDF-Sportchef. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Danke, gerne.
Und wir bleiben in Rio mit Sergio Giorgi und ein bisschen das, was man, wenn man in Rio ist, auch fühlt musikalisch.
Ela é amiga da minha mulher, pois é.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não.
Ja, und von Rio in eine andere Metropole, nämlich nach Hamburg.
Wir erinnern uns an Beschimpfungen, die es gab gegenüber Journalisten, an Mauern, an abgesagten Interviews und dachten wir, der Leuchtturm geht an die SZ für Recherchen über den ADAC und die verschlossene Auster in diesem Jahr geht an den ADAC.
Die verschlossene Auster, der Negativpreis der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche für den Informationsblockierer des Jahres, ging also heute Nachmittag in Hamburg, wie gehört, an den Allgemeinen Deutschen Automobilclub e.V. Die Auszeichnung hat in den Vorjahren unter anderem der Weltfußballverband FIFA bekommen, wie praktisch zu dieser Jahreszeit. Diverse Politiker, zum Beispiel Otto Schily und Wladimir Putin und Konzerne wie RWE. In Hamburg jetzt zugeschaltet, Kollege Daniel Buß. Gab es denn überhaupt noch weitere Kandidaten oder war es eine eindeutige Sache?
Naja, also ein heißer Kandidat war laut Netzwerk Recherche der einstige Chef des Kanzleramtes, Roland Pofalla, der Mann, der die Abhöraffäre der NSA vorzeitig als beendet erklärt hatte. Es wurde dann aber, naja, wenig überraschend eben der ADAC. Und hören wir mal in die sehr treffende Laudatio des Ex-Motorweltchefs Alfons Kiffmann.
Es zeigt sich immer deutlicher, dass der ADAC bisher ein Liebling der Medien, vor allem auch der öffentlich-rechtlichen Medien, diese Vereinskrise, Vertrauenskrise nicht managen kann, in die er sich so unvermittelt selbst gestürzt hatte. Er schaltete plötzlich auf Stumm. Anfragen blieben in der Regel mit dem Stereotyp, kein Kommentar, unbeantwortet und das Abwehrspiel trieb dann so seltsame Blüten wie die Antwort auf die völlig unverfängliche Frage nach dem Vornamen der Ehefrau von Clubpräsident Meyer zu privaten Details von Gattinnen, von Funktionärsträgern nehmen wir grundsätzlich keine Stellung. Der Name der Dame heißt übrigens Gabi. Dagegen versichert sich der Verein im Abwehrkampf der Dienste der bekanntesten Medienanwaltskanzleien des Landes. Als bekannt wird, dass ich an einem Buch mit dem Titel Die gelbe Gier arbeite, erhalte ich prompt zwei prophylaktische anwaltliche Drohungseinschüchterungsschreiben mit massiven Warnungen, dies zu unterlassen. Weder Verlag noch Autor haben sich davon beeindrucken lassen. Ich meine, für diese konsequent abwehrende und widersprüchliche Informationspolitik hat der ADAC die verschlossene Auster wirklich verdient.
Das kann man sagen. Hat sich der ADAC seinen Preis abgeholt, Daniel?
Naja, er zog es vor, nicht zu erscheinen. Es kam allerdings eine E-Mail, man nehme den Preis an. Viele Fehler in der Vergangenheit hat man gemacht, das räumen sie sehr wehmütig auch ein. Recherchen seien hilfreich, betonen sie, für die Neuausrichtung des ADAC, die man ja anstrebe. Aber man mahnt auch, viele Medien und nicht nur der Boulevard hätten mit Halbwahrheiten operiert, um schnell an Geschichten zu kommen. Und dafür gab es dann tatsächlich aus dem Publikum auch Applaus. Übrigens haben sich nicht alle davor gedrückt, den Negativpreis abzuholen. In der Vergangenheit, als Innenminister Otto Schily, SPD, die erste verschlossene Auster überhaupt bekommen hat, 2002, weil er die Einführung des Informationsfreiheitsgesetzes und damit Recherchemöglichkeiten für Journalisten und die Öffentlichkeit verzögert hat, ist er mit dem Hubschrauber angereist nach Hamburg, hat seine Trophäe grinsend entgegengenommen und bester Laune ist er dann wieder abgeflogen. Das ist ein legendärer Auftritt gewesen.
Ich glaube, der wird fast jährlich zitiert, um nochmal deutlich zu machen, dass es auch mutige Menschen gibt oder zumindest welche, die dann sich der Kritik stellen. Die verschlossene Auster für den Informationsverweigerer des Jahres ging also 2014 an den ADAC. Alles weitere über das Klassentreffen der Rechercheure in Hamburg hören wir gleich von Dani Buß. Aber hier erst noch ein bisschen Musik und dann der Radio 1 Service. Gestern haben Kollegen einen Vorgang ans Tageslicht gebracht, der das Potenzial hat, so etwas wie eine Jahrhundertgeschichte zu werden. Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes soll Doppelagent gewesen sein, nämlich Spitzel der USA, der NSA. Solche Geschichten entstehen vor allem durch eins, durch Recherche. In Hamburg haben gestern und heute fast 1000 Journalisten diskutiert, wie das am besten geht. Auf der Jahrestagung des Netzwerks Recherche, einem Verein, der sich dem journalistischen Genre der Investigation verschrieben hat. Und Daniel ist weiterhin in Hamburg für uns jetzt live zugeschaltet. Daniel, in diesem Jahr war das Motto You'll never walk alone. Warum? Ich meine, gut, ich kann es mir fast vorstellen, weil Journalisten sich beobachtet fühlen.
Ja, das ist ein ziemlich doppeldeutiges Motto, muss man sagen. Eben einerseits die Überwachungsaffäre, die NSA-Affäre, die Herausforderung hier für uns und unsere Kollegen, Anonymität bei der Recherche sicherzustellen und natürlich die Quelle zu schützen, die mal eben per E-Mail was rüberschieben möchte und dabei beobachtet wird, wie wir nun seit über einem Jahr inzwischen wissen. Und die Journalisten hier auf der Tagung, etwa 1000 Kollegen waren hier, so groß wie nie, machten sich unter anderem fit mit Krypto-Partys, also fit für digitale Selbstverteidigung. Und andererseits eben auch das Motto You'll never walk alone, weil die Kooperation das große Schlagwort ist, die Gemeinsamkeit, also Zusammenschlüsse für mehr Recherche. Das prominenteste Beispiel ist sicher der Rechercheverbund von Norddeutschem Rundfunk, Westdeutschem Rundfunk und der Süddeutschen Zeitung. Punktuell, aber auch bei der Zeit und dem ZDF gemeinsam zum Beispiel. Und es gibt auch journalistische Allianzen, die weltweit operieren. Also einstige Kontrahenten schließen sich zusammen, um noch mehr ans Tageslicht zu bringen. Aber bei all dieser Faszination, mehr Recherche, mehr Technik, holte eine alle auf den Boden der Tatsachen zurück. Antonia Rados, die Krisenreporterin von RTL, sie erinnerte in ihrer Rede, in der Eröffnungsrede daran, dass viele Journalisten Probleme bekommen, etwa in Syrien, weit weg von Hamburg, aber eben nicht vergessen, wo zuletzt Fernsehjournalisten ins Gefängnis mussten.
Diese drei Kollegen haben nichts anderes getan, als das, was wir alle machen. Sie haben also versucht, auch unter extremen Bedingungen zu arbeiten, zu recherchieren. Sie haben in einem Hotel, das Marriott heißt, ein Beacon aufgestellt, eine Übertragungsstation, eine Satellitenstation. Und deshalb hießen sie dann auch die Terrorzelle Marriott, sind verhaftet worden und sitzen immer noch. Und alle Interventionen haben bisher nichts gebracht. Es gab in den sozialen Medien daraufhin eine Kampagne für diese Journalisten und die hatte den Satz, Journalismus ist kein Verbrechen. Aber auch diese Kampagne hat bisher nichts gebracht. Ich glaube aber, dass das Schlagwort Journalismus ist kein Verbrechen auch sehr gut für diese Veranstaltung passen würde, obwohl sie da ja einen sehr guten Titel haben, You'll never walk alone, außer Sie sitzen im Gefängnis, da sind Sie dann allein wie diese drei Journalisten.
Die Frage bei solchen Fällen ist aber doch immer auch, welche Rolle spielen Journalisten? Sind sie unabhängige Beobachter oder verfolgen sie vielleicht doch eine Agenda und ecken damit an? Oder vielleicht sind sie ja auch in einer Art Doppelrolle unterwegs, also dass man ihnen auch Geheimdienstarbeit unterstellt. Wenn ich über das Programm fliege, sehe ich auch, das Rollenverständnis war ein Thema, Daniel.
Ja, und es gab tatsächlich dazu Veranstaltungen. Seit der NSA-Affäre wird auch das nochmal stärker diskutiert. Glenn Greenwald, der Mann, der das Material für Edward Snowden letztlich veröffentlicht hat, also ein Journalist und kein Whistleblower, bezeichnet sich selbst offensiv seit Monaten auch als Aktivist, nämlich Aktivist für Datenschutz und gegen übermächtige Geheimdienste. Und gerade stehen, du hattest Anfang in der Sendung ja schon, Fußballkommentatoren in der Kritik bei der WM, weil sie nicht einfach nur von der deutschen Mannschaft sprechen, sondern von einem Wir. Wir gewinnen, wir verlieren. Und die Diskussion dazu hat Anja Reschke moderiert, das Gesicht der ARD-Sendung Panorama. Und sie hat erstmal die Kollegen im Saal gefragt, also das Publikum, die Kollegen, wer sich eigentlich als Journalist nach klassischer Definition sieht, die Hans-Joachim Friedrichs geprägt hat.
Wer von Ihnen glaubt, dass er ein Journalist im Friedrichs-Sinne ist? Dass man sich nämlich nicht mit einer Sache gemein macht, auch nicht mit einer guten Sache, sondern als Journalist möglichst ein neutraler Beobachter sein solle. Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ist nicht die Mehrheit, würde ich sagen, in diesem Punkt. Alle anderen betrachten sich eher als aktivistische Journalisten.
Ja, da ist kaum einer mehr der alten Schule, der das vertritt. Das überrascht mich ja doch schon etwas. Ich selbst halte es ja so, möglichst viel Distanz. Ich bin ja deswegen auch nicht bei Reporter ohne Grenzen oder im Netzwerk Recherche engagiert und will natürlich auch möglichst viele Meinungen zulassen und immer zugunsten der Transparenz und Wahrheit. Und du, Daniel?
Ja, das ist bei mir ähnlich. Man muss hier auch zur Transparenz natürlich sagen, ich habe auf dem Netzwerk auch eine Veranstaltung moderiert. Medienjournalismus ist ja in gewisser Weise immer ein bisschen schizophren. Das mit Nähe und Distanz ist immer schwierig. Der Friedrich-Spruch auch an sich, der scheint nicht mehr in Mode tatsächlich zu sein, also sich gemein zu Sachen, nicht gemein zu machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Ganz vom Aktivismus freisprechen will sich offensichtlich kaum einer mehr. Hören wir dazu zum Beispiel auch mal den Bildkritiker Stefan Niggemeier.
Ich sehe mich einfach als Journalist und ich glaube, dass es dazu aber ganz natürlich gehört, für Dinge zu kämpfen, gegen Dinge zu kämpfen, gegen Ungerechtigkeiten, ja, mit einer Haltung, mit Positionen, mit auch subjektiven Lieblingsgegnern, wo ich aber immer sagen würde, ich kann das journalistisch begründen, warum das gute Ziele für kritischen Journalismus sind.
Und du persönlich, hast du irgendwie für dich Neuigkeiten destilliert? Hat es sich gelohnt, als Journalist auch dabei gewesen zu sein und nicht nur als Berichterstatter für Radio 1 fürs Medienmagazin?
Naja, vor allen Dingen ist das natürlich das große Klassentreffen. Hier läuft man Kollegen über den Weg, die man nur einmal im Jahr nämlich hier sieht, die so ein bisschen auch die gemeinsame Sache, nämlich sauberer Journalismus verbindet. Und das bietet natürlich Gelegenheit, auch über kleine Kooperationsprojekte so für die Zukunft mal nachzudenken. Vielleicht hören wir ja an dieser Stelle auch darüber demnächst mehr.
Ja, demnächst vielleicht auch von Dani Buß. Vielen Dank für deinen Bericht aus Hamburg. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und natürlich kommen wir nicht umhin, eine Meldung aufzugreifen, die punktgenau zum Treffen Netzwerk Recherche auch gepostet wurde. Kann man sagen, ob das Zufall ist oder ob da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Es gibt nämlich ein erstes gemeinnütziges Recherchebüro im deutschsprachigen Raum, das sich jetzt gebildet hat unter dem Namen Korrektiv. Und ich weiß nicht, ob die Bezeichnung richtig ist. Ich sage einfach mal, der Leiter ist David Schraven und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo?
Ja, guten Tag, hi.
Sind Sie jetzt der Chef, der Chefredakteur, der Leiter? Was sind Sie genau?
Leiter. Also ich leite die Redaktion.
Also es ist eine richtige Redaktion, die sich aus wie vielen Mitgliedern zusammensetzt?
Im Moment sind wir noch ungefähr 7, aber wir wollen jetzt ausbauen und wir stellen gerade Leute ein.
Gemeinnützig heißt, Sie wollen keinen Gewinn machen oder was heißt das genau?
Genau, also wir sind gemeinnützig, das bedeutet, wir sind erstmal unabhängig. Wir sind unabhängig von politischen Einflüssen, wir sind unabhängig von Profitinteressen. Gemeinnützig heißt auch, wir dürfen keine Gewinne machen, sondern müssen alles Geld, was wir haben, was uns zur Verfügung gestellt wird, von Stiftern, von Spendern für unsere Ziele, für unsere Zwecke einsetzen. Und das sind aufwendige Recherchen im Sinne und im Interesse der Bevölkerung.
Heißt das auch, Sie dürfen für sich selbst kein Geld herausziehen, um leben zu können?
Doch, doch, klar. Also jeder, der arbeitet, darf normal Geld verdienen. Ist ja keiner dazu gezwungen, für ein paar Nüsse zu arbeiten.
Ich meine, weil die Gemeinnützigkeit, es hörte sich eben so an, als ob sie selbst auch davon nicht profitieren, sondern ihre Arbeitskraft sozusagen nur in den Dienst der Sache stellen und dann noch nebenbei irgendwie vielleicht einen Geldgeber haben, der sie aushält, einen Mäzen oder so. Nein, das ist es nicht.
Nein, gar nicht. Wir sind ganz normale Jobs, die ganz normal bezahlt werden. Gemeinnützig heißt, dass unser Unternehmen, das, wofür wir arbeiten, darf keine Profite machen. Wir selber dürfen, ich meine, wie ein Angestellter im Tierschutzverein, der kriegt auch Geld.
Sie waren bis Ende Mai noch Recherchechef der WAZ und haben sich zu diesem Entschluss durchgerungen oder war das schon lange in Ihnen, dass Sie gesagt haben, ich muss hier raus, wir brauchen endlich auch eine Plattform, ähnlich wie in den USA, wo so etwas möglich ist, intensive Recherche auch zugunsten natürlich des Journalismus dann letzten Endes, nehme ich an?
Ich habe mich nicht lange mit mir ringen müssen. Ich fand die Idee sehr attraktiv. Das war eine lange Arbeit, diese Idee in die Praxis umzusetzen. Das war keine Sache, die von heute auf morgen passiert ist. Aber das ist halt für einen Journalisten eigentlich ein Traumjob. Wir können halt uns rein auf das konzentrieren, um das es geht, nämlich aufwendigen, recherchierten Journalismus, der sich nicht auf Scoops konzentrieren muss, nicht auf irgendwelche Leuchtfeuer, sondern um das, was für die Menschen wirklich relevant ist. Also was ich von Kommunalfinanzen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, bis zu Bildungsfragen und das halt mit dem aufwendigen Werkzeugen des investigativen Journalismus.
Wer sind dann die, die davon inhaltlich profitieren? Wen beliefern Sie dann? Oder ist das jetzt nur, ich sag mal, dass Sie eine eigene Plattform bilden und dann hoffen, dass man sie zur Kenntnis nimmt?
Nein, wir arbeiten immer mit exklusiven Partnern zusammen bei der Erstveröffentlichung unserer Geschichten. Das heißt, wenn wir jetzt eine Geschichte meinetwegen zu Sparkassen recherchiert haben und da eben zu strukturellen Problemen was machen können, dann werden wir diese Geschichten über große Medien verbreiten. Wenn wir aber Skandale in einzelnen Sparkassen aufdecken, dann werden wir die Geschichten mit Lokalzeitungen machen und die Lokalzeitungen schenken. Nach der Erstveröffentlichung geben wir alle Geschichten allen zur kostenlosen Verfügung. Eben über Webplattformen, aber wir haben auch eine stellt unsere Geschichten Politik. Das bedeutet, die Geschichten können auch kostenlos von jedem nachgedruckt werden, der das möchte.
Kann ich das in etwa so vergleichen wie mit ProPublica in den USA?
Das ist derselbe Ansatz, den auch ProPublica verfolgt in den USA. Bei uns ist es ein klein wenig anders, weil wir uns auch dafür einsetzen, dass wir die Methoden des investigativen Journalismus weiter verbreiten wollen. Das bedeutet, wir bilden aus, wir geben halt Leuten, Journalisten, aber auch Nicht-Journalisten, ganz normalen Bürgern, wenn die Interesse haben, unsere Methoden weiter, damit die selber für Aufklärung in ihrer Stadt sorgen können.
Nun muss natürlich die Frage erlaubt sein, wer gönnt sich diesen Luxus? Man las, dass das die Brost-Stiftung sei, die 3 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Was lässt sich über diese Stiftung sagen und woher kommt das Geld?
Also die Brost-Stiftung lebt und hat das Erbe der Verlegerfamilie Erich und Anneliese Brost. Der Erich Brost war ein SPD-Politiker, der vor den Nazis nach England flüchten musste, der dann nach dem Krieg zurückgekommen ist, seine Parteikarriere nicht aufgenommen hat, sondern eine Zeitung gegründet hat. Und er hat sie gezielt im Ruhrgebiet gegründet, weil er den Arbeitern eine Teilhabe an der Macht ermöglichen wollte. Er wollte die Gesellschaft demokratisieren. Und dieses Erbe wird jetzt benutzt, um einen neuen Schritt im Journalismus zu machen, einen neuen Schritt in der Aufklärung, nämlich im technischen Zeitalter, aufwendigen, recherchierten Journalismus im Interesse der Bevölkerung zu ermöglichen, um eben mehr Transparenz zu schaffen, um eben mehr Teilhabe zu schaffen.
Und dieses Geld, was dann letzten Endes keine kleine Summe, kommt woher genau?
Ja, von der Brost-Stiftung.
Ja, aber ich meine, das ist da kein Geld, was irgendwo wächst.
Nee, die Brost-Stiftung, die hat ein Vermögen. Das Vermögen ist, weiß ich jetzt nicht genau, irgendwas über 300 Millionen. Das Vermögen erwirtschaftet Gewinne, also das ist halt angelegt. Die Brost-Stiftung muss das Vermögen gemeinnützig einsetzen. Wir arbeiten gemeinnützig. Die Brost-Stiftung gibt uns das Geld.
Wie sieht es eigentlich aus mit Ihrem Verständnis, was auch Transparenz angeht? Man hört, dass es da auch, nicht ganz transparente Dinge gibt zwischen Ihrem Verein und der Stiftung, Verträge, dass man also da dann doch eher im Dunkeln gelassen wird. Ist das etwas, was Sie als Recherchejournalist erklären können?
Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Also welche dunklen Sachen? Bei uns steht alles im Internet. Also keine Ahnung. Ich habe keinen Schimmer.
Die Verträge direkt mit der Stiftung.
Welche Verträge? Die Verträge, die wir mit der Stiftung haben?
Ja.
Ach, davon reden Sie, mein Gott. Nein, das sind ganz normale Förderverträge. Die Inhalte der Förderverträge haben wir transparent gemacht und werden die noch weiter transparent machen. Also das wird alles weitestgehend veröffentlicht. Die ganzen Verträge werden wir nicht im letzten Wortlaut im Internet veröffentlichen, weil das halt Verträge sind zwischen zwei Partnern, Zivilverträge. Das, aber die Inhalte der Verträge, die werden offengelegt. Klar, warum nicht? Wo ist das Problem?
Nein, das ist jetzt nur so eine Frage. Das ist die Kritik, die hochkam, dass Recherchejournalisten, die gerade im Dunkeln ja wühlen und transparente Fakten schaffen wollen, dass da möglicherweise nicht genügend Transparenz ist in ihrer eigenen Arbeit. Zum Beispiel, dass auch Bodo Hombach irgendwie dann doch mit involviert ist, der ehemalige Kanzleramtsminister und dann auch spätere Geschäftsführer der WAZ-Gruppe. Und so eine Details sind natürlich interessant.
Ja, die stehen ja auch auf unserer Internetseite. Also ich meine, das ist der Bodo Hombach, der ist im Vorstand der Brosch-Stiftung. Der Bodo Hombach, der sitzt bei uns im Ethikrat, der ist Vorsitzender des Ethikrates. Wenn Sie auf unsere Internetseite klicken, bei wer wir sind und wer hinter uns steht, da ist das alles genau erklärt.
Sagen Sie die Internetseite?
Korrektiv.org, O-R-G.
Und da kann man sich möglicherweise auch bewerben, wenn man Interesse hat, bei Ihnen mitzuarbeiten?
Ja klar, wir heuern an.
Super. Und welches Thema haben Sie gerade in der Mangel, damit wir auch so wissen, womit Sie sich beschäftigen in der nächsten Zukunft?
Also wir haben ein paar Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Wir werden Montag die Arbeit aufnehmen und wir wollen uns mit Kommunalfinanzen beschäftigen, sprich mit Sparkassen, das ist für uns gerade ein wichtiges Thema. Wir werden uns mit gefälschten Bonds beschäftigen, mit gefälschten Bundeswertpapieren, die im riesigen Maßstab in dreistelligen, vierstelligen Millionenbereich gehandelt werden. Wir werden uns mit Mafia-Verflechtungen beschäftigen in Deutschland. So, dann jede Menge anderen Zeug.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, dass Sie möglichst viel Beachtung finden, dass Sie interessante Geschichten recherchieren, die tatsächlich unter den Tisch gefallen wären, würde es Sie nicht geben mit Ihrem Recherchebüro. Und ja, dann vielleicht können wir uns jetzt schon an dieser Stelle verabreden zu einer Zwischenbilanz, wenn Sie sagen, kann man das in Deutschland oder kann man es vielleicht dann doch nicht? Vielen Dank, David Schraven. Er ist der Leiter dieses Recherchebüros Korrektiv mit Doppel-R und einem C in der Mitte. Vielen Dank. Und
danke, tschüss.
Toi, toi, toi. Soweit der Zusammenschnitt der offiziellen Sendung vom 5. Juli 2014. Hier ist dann Platz für den Podcast Bonustrack. Hören Sie den Vortrag von Antonia Rados in voller Länge, der von Dani Buß schon zitiert wurde. Antonia Rados, Chefreporterin Ausland bei RTL. Und dann anschließend die vollständige Laudatio und der Antwortbrief, die Antwort-E-Mail vom ADAC zum Preis Verschlossene Auster 2014 der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Die Tonqualität ist etwas reduziert. Die Anlage in Hamburg beim Netzwerk Recherche hatte offenbar leichte Verzerrungsprobleme.
Ich darf Sie jetzt einfach bitten, zu Beginn Ihre Anmerkung hier zu machen. Herzlich willkommen, Antonia Rados.
Haben Sie denn überhaupt einen deutsch-österreichischen Übersetzer organisiert?
Nein, wir untertiteln nachher. Geht es ja so?
Gut, da freue ich mich ja sehr. Danke für die Einladung. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn wir jetzt alle ungefähr 3000 Kilometer weiter südlich uns treffen würden, nämlich in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, dann würde da wahrscheinlich die Polizei jetzt kommen, alle Handys einsammeln, die Computer beschlagnahmen und wir würden alle im Gefängnis landen, wahrscheinlich als die Terrorzelle NDR-NR. Das ist nämlich vor einigen Monaten geschehen bei einigen Kollegen des Senders Al Jazeera, den Sie ja alle kennen. Diese drei Kollegen sind damals verhaftet worden und sitzen seither im Gefängnis und sind am 23. Juni zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Hoch, das heißt 7 Jahre, 2 Kollegen 7 Jahre und ein Kollege hat sogar 10 Jahre bekommen. Diese drei Kollegen haben nichts anderes getan als das, was wir alle machen. Sie haben also versucht, auch unter extremen Bedingungen zu arbeiten, zu recherchieren. Sie haben in einem Hotel, das Marriott heißt, ein Beacon aufgestellt, eine Übertragungsstation, eine Satellitenstation. Und deshalb hießen sie dann auch die Terrorzelle Marriott, sind verhaftet worden und sitzen immer noch. Und alle Interventionen haben bisher nichts gebracht. Es gab in den sozialen Medien daraufhin eine Kampagne für diese Journalisten und die hatte den Satz, Journalismus ist kein Verbrechen. Aber auch diese Kampagne hat bisher nichts gebracht. Ich glaube aber, dass das Schlagwort Journalismus ist kein Verbrechen auch sehr gut für diese Veranstaltung passen würde, obwohl sie da ja einen sehr guten Titel haben, You'll never walk alone, außer sie sitzen im Gefängnis, da sind sie dann allein wie diese drei Journalisten. Einzelhaft für alle und schwierigste Bedingungen. Es ist kein Verbrechen, Journalismus zu machen, das müssen wir uns auch sagen, dass die Aufdeckung der NSA-Übergriffe durch Snowden, der eine Art journalistische Arbeit gemacht hat, auch nicht als Verbrechen angesehen werden kann. Aber es zeigt uns eigentlich, Kriminalisierung des Journalismus findet überall statt. Es ist ja sogar der Partner des Journalisten Glenn Greenwald bei seiner Einreise in Großbritannien, wenn Sie sich erinnern, so genannt, durchsucht worden und in einer Form kriminalisiert worden. Das ist also eine weit verbreitete Methode, Reportern auf diese Art Maulkörbe umzuhängen, je nach Land verschieden und natürlich in Demokratien etwas milder. Aber das Prinzip der Kriminalisierung, glaube ich, gibt es überall. Als Reporter laufen Sie immer Gefahr, kriminalisiert zu werden, aber in der Region, wo ich arbeite, ist es so, dass Männer und Frauen anders kriminalisiert werden. Ein Mann normalerweise wird also unter den Verdacht gestellt, dass er Terrorist ist oder viel klassischer, er ist Spion. Eine Frau hingegen, die hat noch ein anderes Verbrechen, dass ihr angelastet wird. Das ist meistens moralischer Natur und da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Als ich eine junge Reporterin war, war ich 1981 in Beirut. Das war eine meiner ersten Reportagen in einem Kriegsgebiet. Ich bin dahin gefahren, um Arafat zu interviewen, dem BLO-Chef. Und ich kann mich erinnern, nach meiner ersten Frage sah er mich an und sagte sofort, Sie reden wie eine zionistische Agentin. Die Idee also, ein Spion zu sein, ist weit verbreitet und einige Jahre später war ich in Kairo und da gab es ein Hintergrundgespräch mit dem syrischen Ölminister und er erzählte, wie grausam eben Israel gegen die Palästinenser vorgeht. Zur gleichen Zeit fanden aber in Ägypten auch Ausschreitungen statt und es wurden auch Ägypter eingesperrt und es kamen Ägypter ums Leben und ich wies darauf hin, dass leider in allen Ländern des Nahen Ostens die Menschenrechtslage sehr schlecht ist, woraufhin der Minister im Nachhinein einen palästinensischen Freund zur Seite nahm und zu ihm sagte, Who is this prostitute? Die Kriminalisierung einer Frau also ist nicht nur so, dass man Mata Hari ist im Nahen Osten, sondern man ist auch irgendwie eine Hure. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Minister zu einem Mann oder über einen Mann gesagt hätte, wer ist denn eigentlich dieser Zuhälter? Beide, Männer und Frauen, werden aber ständig daran erinnert, dass es nicht normal ist, was sie eigentlich so tun. Sowas macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht, aufzutauchen, Fragen zu stellen und vor allem für eine Frau in angespannten Lagen. Man muss nicht einmal in den Nahen Osten gehen, um zu merken, dass Frauen ganz besonders behandelt werden, nämlich besonders mies. Der große österreichische Journalist und Schriftsteller Karl Kraus hat in seinen letzten Tagen der Menschheit ein Porträt einer Kriegsreporterin gemacht, das schlimmer eigentlich nicht sein konnte. Das war die berühmte Schalek, die an den Fronten des Ersten Weltkrieges überall auftauchte. Und Karl Kraus, der kein Frauenfreund war, machte daraus eine solche Karikatur, dass das jahrzehntelang den Frauen überhaupt anhing. Und die Nachricht dahinter lautete, wenn eine Frau schon in so ein Gebiet fährt, dann kann das nur ein mehrfaches Verbrechen sein. Ich glaube, dass Karl Kraus würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wissen würde, wie ich denn an die Fronten kam. Ich kam dorthin einer von ihm sicher ganz verhassten Einrichtung, und das ist die Quote. Karl Kraus hätte nie verstanden, dass ich Anfang der 80er Jahre beim österreichischen Fernsehen, wo ich eine freie Mitarbeiterin war, plötzlich eine Festanstellung bekam. Ich bekam sie, weil man dringend eine Frau suchte. Ich wusste das überhaupt nicht. Ich bekam diesen Job und im Nachhinein kam einer der Vorgesetzten und sagte zu mir, Sie haben unglaubliches Glück gehabt. Wir haben da Frauen gesucht, haben einen Job genommen, ihn aufgeteilt und zwei Frauen auf diese Stelle gesetzt. Sie bekommen nur das halbe Gehalt, aber immerhin, Sie haben eine Festanstellung. Für mich war das ein unheimlicher Schock. Ich wollte keine Quotenfrau sein. Ich ging ja davon aus, dass 3 Jahre Arbeit, vor allem also Kurznachrichten schreiben und natürlich auch den großen Reportern die Filmrollen und die Kassetten nachtragen, eigentlich Qualifizierung genug waren. Daneben hatte ich ja auch dieses Arafat-Interview gemacht. Aber ich kam drauf, die Quote wird nicht von Frauen, sondern von den Männern erfunden. Und mir wurde sie regelrecht aufgezwungen. Auf der anderen Seite ist alles das, was man eigentlich braucht im Journalismus, ist eine Chance. Man muss eine Chance bekommen und die dann nützen. Und inzwischen halte ich Quoten für eine wirklich gute Angelegenheit, weil sie anderen Frauen und auch mir die Gelegenheit gaben, in einem relativ sicheren Umfeld in einer festen Anstellung zu arbeiten. Man braucht das, wenn man in Krisengebiete fährt. Man braucht einen Sender, man braucht eine Zeitung, man braucht Rückendeckung, Leute, die einen daheim unterstützen, wenn man in Krisengebieten Minister trifft, die einem ein lockeres Gewerbe unterstellen oder verletzt wird, wie andere Kollegen und Kolleginnen. Viele Reportagen, die ich im Laufe der Jahre realisiert habe, hätte ich nie machen können, wenn ich nicht angestellt worden wäre. Insofern habe ich meinen Beruf der Quote zu verdanken. Ich hätte mir niemals eine kugelsichere Weste leisten können. Ich hätte mir niemals ein Beacon leisten können, mit dem ich aus Krisengebieten wie die Kollegen von Al Jazeera berichte. Und wahrscheinlich hätte mich die eine oder die andere Verhaftung auch erreicht, wenn ein Sender nicht hinter mir gestanden wäre. Großes Problem des 21. Jahrhunderts, meiner Auffassung nach, Blogger, freie Mitarbeiter, der typische Journalismus des 21. Jahrhunderts hat es um vieles schwerer, weil sie ausgesetzt sind der Willkür, vor allem in Ländern wie Syrien, darüber werden wir ja auch diskutieren, und ungeschützt sind. Noch dazu ist diese Welt im Zusammenbrechen, außerhalb von Hamburg jedenfalls. Und es gibt keine Fronten mehr. Und in diesem Chaos kann ein Journalist bei einer Straßensperre von den Islamisten und bei der nächsten Straßensperre von den Anti-Islamisten angegriffen werden. Er läuft also ständig Gefahr, mit einem Fuß im Gefängnis zu sitzen. Heute, und damit komme ich zum Abschluss, meine Damen und Herren, ist es um vieles leichter als zuvor, als je zuvor, würde ich sagen, als Terrorist überall beschimpft zu werden, obwohl Journalismus immer noch alles andere ist, außer ein Verbrechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Antonia Radosch, und auch, dass Sie hier gekommen sind. Vielen Dank.
Wir kommen zu einer Preisverleihung, die von Anfang an jedes Jahr hier stattfand, nämlich Verschlossene Auster.
Wir wollen damit den Informationsblockierer des Jahres küren. Und wie in jedem Jahr gibt es da viele Kandidatinnen und Kandidaten. Wir hatten ja schon IOC, wenn mich nicht richtig täuscht, hatten wir schon mal hier. Ich erinnere mich an Herrn Schilly als damaliger Innenminister, langes her, der hier reingestürmt kam mit seinen Bodyguards, die verschlossene Auster entgegennahm, uns beschimpfte und dann wieder rauslief, in den wartenden Hubschrauber weg war. Aber es, ja, das hatte Charme, also das hatte Charme, diese Beschimpfung der Journalisten. Und ja, manchmal sind sie gekommen, die katholische Kirche kam zur Preisverleihung, Wladimir Putin nicht. Und aber so ist es manchmal. So, wir haben länger diskutiert, aber irgendwie drängte sich immer mehr so ein heimlicher Favorit auf. Ich sag mal, wer auch noch bis zum Schluss im Rennen war, Ronald Profalla. Weil nicht nur, dass er die Affäre für beendet erklärt hat und dann verschwand, sondern dass er auch danach zu seinem Wechsel, wie wir alle wissen, schwieg, selbst gegenüber seinem Ortsverein, sowohl gegenüber der Presse. Und da kam so ein Paket zusammen, dass wir dachten, der ist nicht schlecht. Aber dann sagten manche, naja, Profalla ist ja nur der willfährige Arm von Frau Merkel, was die NSA-Affäre betrifft, müsste man eigentlich Merkel. Aber die passte nicht, weil ab und zu sagt sie was und sie so, kann ja auch nicht jeden Tag zur Verfügung stehen. Also war so. Wir haben uns aber am Schluss geeinigt. Und zwar, wer gestern hier schon war, hat er mitbekommen, gestern haben wir ausnahmsweise während dieser Jahrestagung den Leuchtturm verliehen für die beste Recherche. Und da ging in diesem Jahr, das war ja kein Geheimnis, da haben wir vorher bekannt gegeben an die Süddeutsche Zeitung, Uwe Ritzer und Bastian Obermeier, für ihre Anfangsrecherchen und dem Dranbleiben am großen Thema ADAC. Das wurde gestern gewürdigt. Das war gestern und heute verschlossene Auster. Jetzt könnt ihr noch mal kurz drüber nachdenken, für wen wir uns entschieden haben. Wir dachten mal, die Sache machen wir rund. Wir erinnern uns an Beschimpfungen, die es gab gegenüber Journalisten, an Mauern, an abgesagten Interviews und dachten wir, der Leuchtturm geht an die SZ für Recherchen über den ADAC und die verschlossene Auster in diesem Jahr geht an den ADAC. Insofern fanden wir das eine gelungene Wahl, das passt und warum das passt, das erklärt jetzt in seiner Laudatio Alfons Kiffmann. Jetzt fragen Sie sich, wer um Gottes Willen ist Alfons Kiffmann? Ja, wenn ihr vorher gegoogelt hättet, wenn ihr es gewusst hättet. Er war früher Journalist und er war von 1995 bis 1998 Mitglied der Geschäftsleitung des ADAC, in Doppelfunktion Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Automobilclubs und Chefredakteur der Mitgliederzeitschrift ADAC Motorwelt. Also ein Insider, er hat seine Distanz gewonnen, aber er kennt sich nun gut aus und deshalb die Laudatio für die verschlossene Auslande in ADAC von Alfons Kiffmann. Bitte sehr.
Ja, grüß Gott, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gestatten Sie mir vorab einen Hinweis in eigener Sache. Ich habe vorhin Trikotwechsel gemacht und diese Farbe steht in keinerlei Zusammenhang, hat keine Bedeutung mit dem Verein, über den ich im Folgenden ein paar Sätze sage. Es ist vielmehr eine Sympathiekundgebung für die Veranstaltung, die ich wunderbar finde. Ja, es hat ja nun etwas Widersprüchliches an sich, eine Laudatio auf eine geschlossene Auster zu halten. Versteht sie? Wenn, dann würde ich sie schon lieber auf die Kollegen halten, die die Auster wach geküsst haben. Aber es hat auch seinen Reiz. In diesem Fall ist er was ganz Besonderes. Ich will also versuchen, den Widerspruch in dieser Austernverleihung aufzulösen. Man müsste eigentlich eine neue Begriffsfindung haben und eine Negatio halten, aber lassen wir es bei der Laudatio. Ja, als ich am 14. Januar dieses Jahres die Süddeutsche aus dem Briefkasten holte, sprangen mir als Aufmacher auf der Titelseite die vier wohlbekannten Buchstaben entgegen, gemalt auf rissigen Asphalt und dazu die Headline »Ein feiner Club«. In der dazugehörigen Story auf Seite 3 las ich dann, ebenso neugierig wie verblüfft, wie viele auch unter Ihnen sicher, unter der Überschrift »Abgefahren, Manipulationen bei der vom ADAC durchgeführten Wahl, Deutschland kürt sein Lieblingsauto«. Ja, um was ging es? Ich glaube, die Story haben Sie gestern schon gehört, also muss ich darauf nicht näher eingehen. Mich haben dabei zwei Gedanken sozusagen gleichzeitig überholt. Was ist an der Story so gewichtig, dass es der Süddeutschen ein Titelthema wert ist? Und wie dicht sind die Informationen, die das Thema tragen? Beim zweiten Durchlesen war mir dann klar, hier wird ein besonders dickes Brett gebohrt, ein Thema mit Fortsetzung. Das lag einerseits an den Informationsquellen, die offenbar direkt vom ADAC stammten, andererseits aber auch an der besonders gründlichen Recherche, die an der Wurzel angesetzt hat, nämlich der Frage, wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass sich ein deutsches Denkmal quasi selbst vom Sockel stürzt? Denn bis zum 14. Januar war die Reputation des ADAC so makellos wie bei kaum einer anderen deutschen Institution. Er war ein Imagephänomen, ein deutsches Phänomen. Der ADAC war, wie Bastian Overmeier in seinem sehr, sehr lesenswerten Recherchebuch »Gott ist Elb« kurz und bündig festgestellt hat, der ADAC war Deutschland. Und da ist was Wahres dran. Nun aber übte sich der Club über diese Manipulationswürfe hinaus in Selbstdemontage. In Demontage Phase 1 wurden zunächst mal, wie üblich, sämtliche Vorwürfe pauschal bestritten. Höhepunkt der ersten Verteidigungslinie war die Erklärung des Geschäftsführers Karl Overmeier bei der scheinbar unbeeindruckt angesetzten Preisverleihung der Gelben Engel am 16. Januar, als er den SZ-Bericht als kompletten Unsinn abtat. Er sei voller Unterstellungen und Unwahrheiten und dann verstieg er sich auch noch von einem Presseskandal zu sprechen und höhnte, dass ohnehin nichts älter sei als die Zeitung von gestern, in die man bekanntlich den stinkenden Fisch einwickle. Das war genau die Tonart der maßlosen Selbstüberschätzung, der scheinbaren Unangreifbarkeit, die viele Journalisten und vom ADAC und ganz besonders von seinem früheren Kommunikationsdirektor bereits kannten. Overmeyers Erklärung sollte aber von ebenso kurzer Halbwertszeit sein wie seine weitere Karriere beim ADAC, denn dann nahm die Causa eine Eigendynamik an, die fast beispiellos ist in der jüngeren Geschichte des Recherchejournalismus. Dennoch versuchte sich der Club in der Phase 2 seiner Notfallstrategie, der Abwiegelung, nachdem er inzwischen sämtliche offiziellen Informationsschotten mit internen UKAS dicht gemacht hatte und er suchte mit Hilfe von externen Agenturen, Anwälten und Beratern erstmal nach den undichten Stellen im System. Sie durchforsteten systematisch den Mail- und Telefonverkehr der letzten Monate. Allein 50.000 wurden dann analysiert. Nachdem der angeblich Alleinschuldige gefunden und aus dem Verkehr gezogen worden war, sprach man von einem bedauerlichen Einzelfall der Manipulation, unfassbar für das Präsidium und die Geschäftsführung. Kein Wort der Mitverantwortung durch Selbstkontrolle. Auch diese Strategie, das wurde schnell deutlich, zerbröselte mit jedem Tag des Hinhaltens. Am Ende stand schließlich eine jahrelange Kette von Manipulationen und dies auf verschiedenen Ebenen, weit über die Preisverleihung des Gelben Engels hinaus. Der Präsident des Vereins, Peter Mayer, der zunächst die Verantwortung für die zunehmende Konfusion auf das Hauptamt abzuwälzen versuchte, trat nach missglückten Fernsehauftritten am 10. Februar, knapp einen Monat nach der ersten Veröffentlichung in der Süddeutschen, zurück. Sein Vize August Makel übernahm und es sah nach den dürren Worten der Verlautbarungen eher nach einem internen Putsch aus. Zwei weitere Wochen später musste Hauptgeschäftsführer Overmeier, das ist der Mann mit dem stinkenden Fisch, seinen Stuhl räumen, drei weitere Geschäftsführer und mehrere leitende Mitarbeiter folgten. Dieser scheinbaren Tabula rasa zum Trotz liefen nahezu täglich die Enthüllungsnachrichten über Missstände und Verfehlungen im Verein weiter. Es geht immer mehr um das Eingemachte, nämlich den mit steuerlichen Privilegien ausgestatteten Vereinsstatus und an das bisher wie eine verschlossene Auster gehütete Vereinsvermögen, das mangels Transparenz nur wenigen Insidern wirklich bekannt ist. Viele gut informierte, meist anonym bleiben wollende ADAC-Mitarbeiter melden sich in diesen Wochen bei Hans Leyendecker und seinem Team, Bastian Overmeier und Uwe Ritzer, aber auch bei anderen überregionalen Medien wie Spiegel, Stern und der Welt, auch bei Bild, und packen über mehr oder weniger wichtige Vereinsinterne aus, die zusammen aber ein völlig neues Bild des ADAC zeichnen. Es zeigt sich immer deutlicher, dass der ADAC bisher ein Liebling der Medien, vor allem auch der öffentlich-rechtlichen Medien, diese Vereinskrise, Vertrauenskrise nicht managen kann, in die er sich so unvermittelt selbst gestürzt hatte. Er schaltete plötzlich auf stumm, Anfragen blieben in der Regel mit dem Stereotyp kein Kommentar unbeantwortet und das Abwehrspiel trieb dann so seltsame Blüten wie die Antwort auf die völlig unverfängliche Frage nach dem Vornamen der Ehefrau von Clubpräsident Meyer, zu privaten Details von Gattinnen, von Funktionärsträgern nehmen wir grundsätzlich keine Stellung. Der Name der Dame heißt übrigens Gabi. Schottendicht auch bei der mit Spannung erwarteten Jahreshauptversammlung des Clubs am 10. Mai in Saarbrücken. Keine Drehgenehmigung bei der Delegiertenkonferenz. Die mehr als 100 angereisten Journalisten wurden mit der Information versorgt, dass die Neuwahlen zum Präsidium auf einen späteren Zeitpunkt im Herbst verschoben werden. Dagegen versichert sich der Verein im Abwehrkampf der Dienste der bekanntesten Medienanwaltskanzleien des Landes. Als bekannt wird, dass ich an einem Buch mit dem Titel »Die gelbe Gier« arbeite, erhalte ich prompt zwei prophylaktische anwaltliche Droh- und Einschüchterungsschreiben mit massiven Warnungen, dies zu unterlassen. Weder Verlag noch Autor haben sich davon beeindrucken lassen. Ich meine, für diese konsequent abwehrende und widersprüchliche Informationspolitik hat der ADAC die verschlossene Auster wirklich verdient. Um noch einmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, wie konnte es zu diesem Image-Totalschaden kommen? Wie war das möglich? Ich will einmal versuchen, dies bildhaft zu erklären. Als Verein hatte sich der ADAC im wirtschaftlichen Umfeld ein eigenes Biotop geschaffen, nachdem er sich unter dem Deckmantel einer Pannenhilfeorganisation weitgehend dem Wettbewerb entzogen hat. Er schwamm sozusagen in seinem eigenen Teich wie ein gelber Koi-Karpfen. Wenn im anderen Teich die anderen Fische, sprich die anderen Versicherer, sich im freien Wettbewerb tummelten. Sein einziger Gefährte war eine Auster. Dieser Koi-Karpfen-ADAC wuchs schließlich zu solcher Größe heran, dass er keine andere Spezies mehr kannte und dem Wahn erlag, der einzige Fisch zu sein. Weil er in seinem eigenen abgeschlossenen Teich lebte, vergaß er schließlich ganz, was seine eigentliche Bestimmung war. Bis er zu gierig wurde und platzte. Zurück blieb nur die verschlossene Auster. Hat der Verein aus den Verwerfungen der letzten Monate gelernt, in die er durch die journalistische Recherche von Hans Leyendecker, Bastian Obermeier und Uwe Ritzer und vielen anderen Kollegen gedrängt wurde? Ich denke, man kann mit einiger Gewissheit sagen, dass durch ihre Berichterstattung längst fällige und dringend notwendige Reformprozesse eingeleitet worden sind, nach innen ebenso wie nach außen. Der ADAC sagt, er wird sich an Haupt und Gliedern reformieren. Kein Stein soll auf dem anderen bleiben. Mit einer Schamoffensive begleitet von Millionen teuren Image-Spots hat er jetzt begonnen. Auf der Bilanzpressekonferenz am vergangenen Montag in München wurden zwar erste zarte Pflänzchen zum Reformprozess für Vertrauen sichtbar, eine konsolidierte Konzernbilanz konnte der Verein allerdings immer noch nicht vorstellen. Ob das reichen wird? Der ADAC wird, denke ich, zuerst aus seinen eigenen Widersprüchen herauskommen müssen. Eine ganz normale Versicherungsgesellschaft werden, geführt von einem ganz normalen Management nach den normalen Regeln der Corporate Compliance, anstelle eines Funktionärs Spielwaren und Selbstbedienungsladens. Ob und wie er das schaffen kann, auf diesem Weg werden Sie ihn als Berichterstatter gewiss weiter begleiten, kritisch, aber auch konstruktiv. Ich danke Ihnen und vor allem allen denjenigen, denen es gelungen ist, die verschlossene Auster wach zu küssen. Vielen Dank.
Vielen Dank an den ehemaligen ADAC-Funktionär Alfons Giffmann, dass ich heute hier in den Dienst, der Sache gestellt habe. Vielen Dank. Natürlich hatten wir den ADAC eingeladen. Wie gesagt, manche sind ja schon hier gekommen, Wut entbrannt. Der ADAC zog es vor, nicht zu erscheinen. Aber, jetzt kommt das große Aber, er schrieb uns eine Mail, einen Brief. Mit dem wesentlichen Inhalt, den wird Ihnen jetzt Julia Stein vortragen. Bitte sehr.
Es hat uns geschrieben Christian Garrels, der Leiter externe Kommunikation. Wir nehmen Ihre Auszeichnung gerne an, vor allem aber ernst. Das heißt, wir sind selbstkritisch genug anzuerkennen, dass in der ADAC-Vergangenheit viele teilweise nicht entschuldbare Fehler gemacht worden sind. Das betrifft eine Reihe von Dingen mit Blick auf unser beider Disziplin, aber natürlich vor allem den Umgang und die Kritik mit bzw. an der Presse. Ich erinnere an dieser Stelle nur an den Januarauftritt des damaligen ADAC-Geschäftsführers im Rahmen der Preisverleihung. Dass infolgedessen eine für die Vertrauensorganisation ADAC bis dato beispiellose Negativentwicklung eingesetzt hat und im Zuge dessen zahlreiche Defizite und Missstände ans Licht der Öffentlichkeit gekommen sind, ist richtig und in hohem Maße das Verdienst der beiden süddeutschen Kollegen Ritzer und Obermeier. Gerade auch durch die hartnäckigen SZ-Recherchen haben wir im ADAC allerdings auch die Möglichkeit bekommen und aktiv genutzt, uns mit unserem Selbstverständnis, unserer Struktur und unserer grundsätzlichen Positionierung nach Jahren des immensen Wachstums und Erfolgs kritisch auseinanderzusetzen. Dieser Prozess der Reflexion, den wir strukturell in ein umfassendes Reformprogramm eingebettet haben, ist intensiv, durchaus schmerzhaft und langwierig, betrifft er doch den unmittelbaren Markenkern des ADAC. Die weiterhin kritische Berichterstattung der Öffentlichkeit und Medien tut ihr Übriges. Ich möchte explizit betonen, dass diese aber erforderlich, notwendig und damit letztlich auch hilfreich für die von uns gewünschte Neuausrichtung des ADAC ist. Ich möchte gar nicht bestreiten, dass in den vergangenen Wochen, in denen wir im medialen Sperrfeuer standen, auch kommunikativ einige Dinge nicht optimal gelaufen und durchaus verbesserungsfähig sind. Wo gehobelt wird, fallen Späne, c'est la vie. Das ist bei uns in der Pressestelle nicht anders als in Ihren Redaktionen. Was mir persönlich jedoch in dieser Zeit augenscheinlich geworden ist und was ebenfalls einer kritischen Betrachtung unterzogen gehört, die Krise des ADAC haben einige Medien, und ich rede explizit nicht nur über den sogenannten Boulevard, leider in mehreren Fällen auch dazu genutzt, es mit journalistischen Sorgfaltspflichten oder der Maxime einer ausgewogenen, objektiven Berichterstattung nicht allzu genau zu nehmen. Die Liste der Beispiele ist lang und können wir bei Interesse gerne einmal näher diskutieren. An dieser Stelle sei exemplarisch ein Agenturkollege zitiert, der ein Telefonat wie folgt beginnt. Ich weiß, dass es im Moment eigentlich nichts Neues gibt, aber unsere Kunden wollen nun mal ADAC-Geschichten haben. Die Kunden haben ihre Geschichte bekommen, vollgepackt mit Halbwahrheiten, Auslassungen und Tendenzen. Oder ein TV-Kollege, der mich mit den Worten begrüßt: Unser Beitrag ist fertig, wird in einer Stunde gesendet, aber wir wollen euch natürlich trotzdem die Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Verbunden war dieses freundliche Angebot mit einer umfangreichen Frageliste von etwa 15 bis 20 Fragen. Wie der Beitrag inhaltlich ausgesehen hat, können Sie sich eventuell vorstellen. Mein Team und ich stellen uns gerne jeder kritischen Frage und tun dies auch weiterhin. Durch einen ehrlichen, vertrauensvollen und wertschätzenden Dialog mit vielen Ihrer Journalistenkollegen haben wir es aus meiner Sicht in den vergangenen Wochen geschafft, zumindest auf der kommunikativen Arbeitsebene wieder an etwas Vertrauen zurückzugewinnen. Wir reden hier im Übrigen über die gleichen ADAC-Kollegen, die in den vergangenen 8 Jahren durchgängig als beste Pressestelle im Bereich der Verbandskommunikation, Wirtschaftskommunikation ausgezeichnet worden sind, gewählt und prämiert von Ihnen, den Journalisten. Aus diesem Grund plädiere ich ebenso wie Sie dafür, künftig mehr Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit walten zu lassen auf beiden Seiten. Wir stellen uns auch weiterhin jeder Diskussion. Nur sachlich, kompetent und professionell sollte sie sein. Diese Einstellung erwarten Sie von uns und wir von Ihnen. Sollte an einer solch konstruktiven Auseinandersetzung kein ernsthaftes Interesse bestehen und stattdessen nur Polemik, eine schnelle Schlagzeile oder auch ganz schlicht die schallende Ohrfeige für den gelben Riesen ADAC intendiert sein, werden mein Team und ich auch weiterhin auf diesen Umstand hinweisen. Soweit Christian Garls, der Pressesprecher des ADAC.
Julia, wenn du das vorliest, klingt es so richtig sympathisch, ja. Aber sie hatten halt keine Zeit, insofern. Wir schicken es per Post dahin, haben wir schon ein paar andere die Annahme nicht verweigert. Herr Medorn hat es, glaube ich, auch noch heute in seinem Büro, als er als Bahnchef damals bekommen hat. Also geht hin, keine direkte Übergabe. Das war die verschlossene Auster für dieses Jahr.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündung zu Ihrem